Und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, ich lese den Predigtext aus dem 1. Korinther, 3. Kapitel, also 1. Korintherbrief, 3. Kapitel, die Verse 9 und die folgenden. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werkes wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Ich werde nicht die Zeit haben, also ich habe die Zeit, aber ich nehme an, ihr wollt nicht so lange zuhören, um den kompletten Text in allen seinen Nuancen zu erklären. Ich würde sagen, 1,5 Stunden wären dafür angemessen und das werde ich jetzt mal versuchen runterzubrechen auf unter 30 Minuten und das heißt, wir erleiden Verluste, das ist schon klar. Aber so viel. Am vergangenen Sonntag haben wir über den Pharisäer und Zöllner nachgedacht. Jesus erzählt diese Geschichte, die beide in den Tempel gehen, um zu beten. Und ihr erinnert euch vielleicht an den Satz aus dem Neuen Testament, wie der Zöllner betet, Gott sei mir gnädig, und der Pharisäer so in seinem Herzen denkt, ich bin echt froh, dass ich nicht bin wie der. Da ging es um den persönlichen Zugang zu Gott, also wie treten wir auf eine angemessene und gute Weise mit Gott in Beziehung. Heute geht es um etwas völlig anderes. Heute geht es um das Beteiligungskonzept und das richtet sich in erster Linie an Menschen, die bereits Christen sind, die schon ein ganzes Stück Weg mit Jesus gegangen sind und die bereits entschieden sind, dass sie Christen sein wollen. Ich betone das deshalb, weil unsere Gemeinde von wirklich vielen Menschen besucht wird, die zufällig auftauchen, die irgendwie gehört haben, da könnte man mal hingehen. Und auch wenn es jetzt in unserer Kirche hier nicht mehr wirklich voll aussieht mit bis zu 100 Leuten, ist es doch so, dass ich weiß, dass manchmal hier anwesend oder eben online zugeschaltet Menschen unsere Gottesdienste verfolgen, die sich in dieser Sache noch gar nicht so sicher sind. Und ich möchte deswegen sehr genau differenzieren, etwas, was Paulus in diesem Text übrigens auch tut. Er spricht von wir und von ihr. Wir sind Gottes Mitarbeiter, sagt er, und ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Das ist eine Unterscheidung, die man leicht überliest, aber die eine Bedeutung hat. Es ist nämlich nach Paulus' Vermutung, und die teile ich ehrlich gesagt, ist es so, dass Menschen in ihrem Glaubensleben verschiedene Stadien durchlaufen. Man könnte sie vielleicht auch als Stadien der Reife bezeichnen, aber vielleicht ist es zu wertend. Also lassen wir es einfach mal als verschiedene Stadien stehen. Und es gibt vielleicht eine vorsichtige Annäherung an den Glauben an Jesus. Es gibt vielleicht auch Ablehnung dafür, also es gibt ganz sicher Ablehnung dafür. Und es gibt Menschen, die nähern sich so Schritt für Schritt in ihrer Seele Gott. Und irgendwann kommen sie an den Punkt, den ich so mit, weiß nicht, 13 oder so erreicht hatte, weil ich halt im Konfirmandenunterricht saß, da habe ich mich Jesus genähert. Andere tun das im Erwachsenenalter. Und vielleicht bist du gerade an so einem Punkt, wo du denkst, also ich bin auf keinen Fall jemand, der sich als Mitarbeiter im Reich Gottes bezeichnen würde. Viel zu viel für mich. Ich bin eher jemand, der sich oder die sich als Zuhörende beschreiben würde. Völlig okay, kein Problem. Davon geht Paulus genau aus. Er sagt, du bist vielleicht kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin, ist okay. Aber er sagt, wir sind Mitarbeiter. Und diese Unterscheidung ist Paulus auch wichtig. Man muss wissen, dass er ja in seinem Leben auch sich Jesus überhaupt so mühsam angenähert hat. Er hat erst die Christen verfolgt, dann wurde er Christ. In diesem Text äußert er sich auch über seinen Glauben an Jesus, da kommen wir gleich hin. Aber zunächst mal war er es nicht, jetzt ist er es. Und seine Leidenschaft für Jesus wurde so groß, dass er sein komplettes Lebenskonzept umgestellt hat. und sich jetzt und übrigens auch für den Rest seines Lebens als jemand versteht, der Gott dienen will, der Gottes Pläne verfolgt, der von Gottes Liebe sprechen möchte zu Menschen und der alle seine Zeit, alles was er hat, darin investiert, um das zu verbreiten. Deshalb hat er mit Menschen in Korinth zu tun, Griechenland, für Juden no, no, no go, da geht niemand jemals hin, das sind alles Heiden und verworfene, verdorbene Typen da. Also es war kulturell so eine große Schranke zwischen Juden und Griechen, wie man sie eigentlich schwerer kaum beschreiben kann. Also das war tatsächlich Kulturrassismus von reinstem Wasser, der die trennte. Niemand, der ein hingegebener Jude gewesen wäre, hätte mit irgendeinem Griechen an einem Tisch gesessen, ausgeschlossen. Paulus formuliert eines Tages so steil, dass er sagt, ich bin den Juden ein Jude geworden und ich bin den Griechen ein Grieche geworden, damit ich auf vielerlei Weise jemanden erreiche für Jesus. Paulus hat also das so weit getrieben mit seiner Liebe zu Jesus, dass er sagt, ich bin ein Mitarbeiter Gottes und es geht mir so sehr um Jesu Werte, damit, dass ich versuche, alle Menschen, die ich erreichen kann, dafür zu erreichen. Es wäre Paulus übrigens nie in den Sinn gekommen, und das ist etwas, was ich so seit den 80er Jahren, ja, so weit blicke ich schon zurück, stimmt, seit den 80er Jahren beobachte, dass es in unserer Kultur zunimmt. Es wäre Paulus nie in den Sinn gekommen, sein Christsein als einen reinen Konsumakt zu verstehen. Das lag daran, dass seine Hingabe, seine Liebe zu Menschen so groß war, dass es ihm nicht in den Sinn gekommen wäre, zu sagen, ich gehe dahin, ich hole mir was für mich, reicht. Ich bin satt, ich bin zufrieden, ich gehe nach Hause. Das hat für ihn so nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, in Deutschland, vielleicht ja durch die Ermüdung, durch berufliche Dinge, durch familiären Druck und alles Mögliche, hat diese Haltung zugenommen. Er hätte das sicherlich anders gesehen und deshalb spricht er von diesem Konzept der Mitarbeit so intensiv. Ob das heute tatsächlich hier in unserer Zeit so zu verstehen ist, wie Paulus das versteht, das darf man, finde ich, in Zweifel ziehen. Und ich bin nicht entschieden, ob ich das jetzt kritisieren möchte oder nicht. Ich fühle für mich selbst, ich habe es auch nie anders gefühlt, ich habe auch mal gedacht, ich will was machen, deswegen bin ich ja hier. Aber ich verstehe menschlich total, dass Menschen sagen, ich bin müde. Wie der Thema unseres Wochenspruchs. Ich bin erschöpft. Ich habe jetzt gerade nichts zu geben. Ich kann gerade nicht. Paulus hätte es sicherlich anders formuliert. Paulus versucht nun in unserem kleinen Text, den er an die Gemeinde im damaligen Korinth richtet, versucht er mit zwei Bildern, also er fängt mit zwei Bildern an, versucht er zu erklären, wie das Engagement von Korinthern damals im Reich Gottes aussehen könnte. Und ich glaube, er hatte nicht seinen allerbesten Tag, als er den Brief geschrieben hat, denn er fängt mit zwei Bildern an und bleibt bei einem hängen. Also sagt er, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau und das Ackerfeld hat er gleich wieder vergessen. Er hat den Brief vielleicht auch kein zweites Mal gelesen, sonst hätte er es vielleicht durchgestrichen. Und wir hätten in unserem Neuen Testament immer das Wort Ackerfeld durchgestrichen, aber ist nun mal nicht so. Also wir lassen es so stehen. Paulus bleibt dann bei diesem Bild des Baus und erklärt, wie er sich selbst erst versteht, als jemand, der an dem Bauwerk Gottes, was immer das bedeutet, da kommen wir gleich hin, seine Aufgabe gehabt hat und was das für die anderen bedeutet. Er sagt, ich habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. In meiner Familie wurden Häuser gebaut. Als ich ein Kind war und ein Jugendlicher war, haben wir in der Familie mehrere Häuser gebaut. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich damals, als das geschah, kein wirklich gutes Verständnis von diesem Prozess. Ich fand die Phase, in der Gräben gezogen wurden und mit Beton verfüllt, also die Bauingenieure können das genauer beschreiben, aber für mich war es so, Graben ziehen, Beton rein, Haus draufsetzen. Ich fand diese erste Phase langweilig. Nach meiner Erinnerung fand die auch immer irgendwie im Herbst statt, es wurde immer irgendwie eilig in Richtung Winter, ich weiß gar nicht, warum das nicht im Frühjahr gemacht wurde, aber ich fand es langweilig. Dann wurde das alles wieder zugeschüttet, also Erde ran an diese Betonfundamente Und dann kam das für mich Interessante, nämlich Mauern und Dach. Und wenn die Fenster drin waren, und das war komischerweise auch immer irgendwie knapp zum Winter, weiß gar nicht, warum wir immer zu der Zeit gebaut haben, aber ist ja egal. Wenn die Fenster in den Höhlen waren, dann wurde ich zufrieden. Dann war es ja ein Haus. Tür rein, Schloss, Riegel, fertig. Dann ist es gut. Und drinnen ausbauen, super. Das hat mir auch Spaß gemacht, habe ich als Jugendlicher gern mitgemacht. Heute bewerte ich das völlig anders. Nicht nur, weil ich die Symbolik der Bibel verstanden habe, wo alle möglichen und auch Jesus selbst davon redet, dass ein Lebenshaus, was auf einem guten Fundament steht, gut steht. Nee, ich denke jetzt auch inzwischen anders über die Häuser meiner Familie, die wir damals gebaut haben. Die stehen nämlich alle noch. Und sie stehen makellos. Keine Risse in den Wänden, nichts. Geht mal in unser Gebäude Eckernförder Straße und schaut euch mal an den Wänden um. Das ist ein Nachkriegsbau, der wurde auf Schutt gebaut. Und ganz ehrlich, das war nicht so toll. Ich glaube, in Venedig, auf fehlendem Wasser, stehen Häuser besser als in der Eckernförder Straße in Kiel. Und Paulus erzählt uns nun die Geschichte seines Lebens. Und die Geschichte seines Lebens ist, er ist ein Fundamentleger. Er hat den langweiligen Teil gemacht, in gewisser Weise, also aus meiner Kindersicht damals. Gräben gebuddelt, was reingetan, damit irgendjemand anders kommt und den Spaßteil hat. Das Sichtbare, das Schöne, das für das Architekten Preise gewinnen, zu bauen. Ich habe noch nie gehört, vielleicht gibt es das ja, dass es einen Fundamentpreis gibt in der Architektenwelt. Dieser Architekt wird für das schönste Fundament Deutschlands geehrt. Sehr wohl aber gibt es irgendwelche Awards für das, was über der Erde steht. Und Paulus sagt jetzt hier, also das Fundament habe ich gelegt, das habe ich euch hier in Korinth, das habe ich den Römern, den Galatern, den Ephesern, überall hat Paulus Fundamente gelegt und dann ist er weitergezogen. Und er sagt, das Fundament, das ich euch gebracht habe, das ist wohl hoffentlich jedem klar, damals war das vermutlich jedem klar in den Gemeinden, in denen Paulus damals war, ist Jesus. Er sagt, ein anderes Fundament, ein anderes sinnvolles Fundament gibt es überhaupt nicht. Ich kenne kein besseres, ich werde auf nichts anderes bauen, ich kann nur das bringen. Das ist das, was ich euch mitzuteilen habe. Und wenn du in eine Gemeinde gekommen bist, dann hast du hoffentlich, bei uns hast du ganz sicher gehört, Jesus, Jesus, Jesus. Es gibt eine Menge drumherum, wir interessieren uns für alles Mögliche, aber wenn es um das Fundament geht, würde ich sagen, Jesus, Jesus, Jesus. Frag mich mal, was ich für zentral halte in der Bibel, Jesus, Jesus, Jesus. Ich komme nur auf diese drei Punkte. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Und als Paulus das gesagt hat, geht er einen Schritt weiter und öffnet das Ganze in die Weite. Er ist nun also ein Fundamentleger gewesen, so beschreibt er sich und ich finde, er ist darin gut gewesen, denn heute noch reden wir über das, was Paulus getan hat und über das, was er gepredigt hat und was er aufgebaut hat, übrigens weltweit. Und dann sagt er, ein anderer baut darauf und jeder sieht zu, wie er darauf baut. Er geht also fest davon aus, dass er in einer arbeitsteiligen Situation ist und dass sich Gemeinden weltweit, Christen weltweit, von Jesus überzeugte Menschen weltweit in irgendeiner Weise engagieren werden, damit mehr entsteht, damit etwas Sichtbares entsteht. Damals in Korinth eine Gemeinde. Ein Ort, an dem Menschen, die aus einem vollkommen anderen kulturellen Hintergrund kamen, Jesus angebetet haben. In Rom eine Gemeinde. Vielleicht eine kleine Gemeinde, aber eine Gemeinde. Und dieser Augenblick des Bauens, also dieses Momentum, in dem Menschen etwas tun, um etwas von Gott und für Gott sichtbar werden zu lassen, ist ein Moment, der nicht zu unterschätzen ist. Denn er hat eine Auswirkung auf das Leben von Menschen, hat eine Auswirkung auf dich, offenkundig gehabt, du wärst sonst nicht hier, entweder virtuell oder physisch. Du bist ja an irgendeiner Stelle deines Lebens damit in Kontakt gekommen. Du hast ja irgendeine Art von Begegnung, Berührung, Bewegung erlebt, die dich zu dem Gedanken geführt hat, es könnte sich lohnen, mich mit Jesus zu beschäftigen. Das führt sich zurück auf Paulus vor circa 2000 Jahren und auf die Tätigkeit von Menschen, die irgendwas in der Zeit zwischen damals und heute getan haben, was zu dir in irgendeiner Linie eine Beziehung hat. Paulus öffnet also mit dieser Idee des Fundaments, auf das andere Leute irgendwas draufsetzen, einen Raum in die Zukunft, der über Jahrhunderte, über Kontinente und über Kulturen hinweggeht. Und nun könnte man sich natürlich fragen, ja und? Ich? Wie? Und genau darum geht es ihm. Er verwendet in seinem Text offenkundig eine Bildsprache. Er meint das nicht alles ganz wörtlich, sondern er verwendet ja, also wenn er sagt eben, dass wir etwas bauen, ein Gebäude errichten, dann redet er von Reich Gottes, also von Dingen, die Gott dienen, die Gott so will. Er redet in gewisser Weise von Gemeinden und er redet von Materialien, die man da verwenden könnte, aber er geht sicherlich nicht davon aus, dass wir diese Materialien wörtlich nehmen. Das ist nicht der Plan. Es sind zum Teil Symbole und zum Teil auch Chiffren, die für etwas stehen. Er sagt, wenn jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, dann kann man das, glaube ich, ganz gut unterteilen in so zwei Kategorien. Die eine ist eine ganz klar symbolische. Die stammt aus dem Alten Testament, Gold, Silber, Edelsteine. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte der Wüstenwanderung, als die Stiftshütte, also so ein transportabler Altar, ein transportables Heiligtum, die Stiftshütte war ein Zelt und da drin war die Bundeslade und noch verschiedene andere Heiligtümer und die Tafel mit den 10 Geboten. Und als das alles gebaut wurde, also errichtet wurde, da hat Israel eine Sammlung gemacht. Und da packten alle Gold zusammen, was sie so hatten. Und es wurden auch Edelsteine gebraucht, weil Silber bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Weiß es hier jemand? Wurde Silber damals auch gesammelt? Ich erinnere mich an Gold und Edelsteine. Irgendjemand? Okay, schreib mir jetzt eine WhatsApp-Nachricht, wenn du es weißt, dann sehe ich es gleich auf dem Handy. Und das steht also für das Beste, was man Gott geben kann. Damals war Gold natürlich auch ein super Zahlungsmittel, also damit wurde ja tatsächlich, es war auch eine Währung, aber es wurde auch Schmuck gebracht. Und man brauchte also, um das Heiligtum zu errichten, brauchte man tatsächlich finanzielle Mittel und die hat man zusammengelegt, aber vom Besten. Damals wurden nicht Schafe und Ziegen gesammelt oder andere Dinge, sondern gesammelt hat man bei den leicht transportablen, in der Wüste war es logisch, die leicht transportablen Dinge, die wertvoll waren und die auch einen Zweck hatten im Heiligtum. Zum Beispiel wurden die Edelsteine verwendet für so einen Schurz für den Hohepriester. Da kamen bestimmte Edelsteine drauf. Die zweite Kategorie, die Paulus hier verwendet, ist Holz, Heu und Stroh. Und da habe ich lange drüber nachdenken müssen, warum eigentlich er diese drei Begrifflichkeiten verwendet. Und leider wird es dann auch verwirrend, weil er vom Feuer redet und man denkt sofort, Holz, Heu und Stroh sind die brennbaren Dinge, also das sind die schlechten Sachen. Das ist aber nicht so. Das ist so nicht gemeint. Es sind ja auch Baumaterialien, auch wenn wir sie heute nur zum Teil verwenden. Stroh wird hier eigentlich gar nicht mehr verwendet. Aber es ist so, Holz ist ein in der Natur vorkommendes Baumaterial, was jeder haben kann, der einen Plan hat. Du brauchst nämlich nur eine kleine Handsäge und einen Baum und dann legst du ihn um und dann brauchst du eine Sägegrube, dann steht einer unten, der ist blöd dran, einer steht oben, der ist gut dran und dann sägt man das Ganze in Balken oder Bretter und dann legt man es für ein paar Jahre hin. Und dann hat man Holz, Bauholz. Ein längerer Prozess, echt mühsam, aber jeder von uns hier, jede von uns, die sich die Mühe macht, kann in 3 Jahren einen selbst hergestellten Balken haben. Und wenn du dich nicht erwischen lässt, ist es sogar kostenlos. Nur Vorsicht, also man darf nicht einfach im Wald irgendeinen Baum fällen, der gehört irgendwem, also lass die Finger davon, das meine ich ernst. Aber es ist möglich. Und in einer vorindustriellen Zeit, wo nicht alles geregelt war, ging man einfach in den Wald, also in einen allgemeinen Wald, fällte da irgendwas oder hatte selbst ein Grundstück und so. Heu ist auch etwas, was planvoll stattfindet, aber das ist schnell. Gras mähen, trocknen lassen, Heu. Aber auch das ist etwas, was man planvoll herstellt, damit man morgen etwas hat. Und das Ziel ist das Heu. Anders als beim Stroh. Stroh ist ein Abfallprodukt. Und das entsteht einfach, wenn man Getreide hat. Am Ende hat man Stroh. Das kann man auch noch für was verwenden, aber das Ziel bei der Herstellung von Getreide ist ja Getreide und nicht Stroh. Kein Bauer auf der ganzen weiten Welt wird sagen, ich stelle Stroh her. Er wird sagen, ich ernte Getreide und dann habe ich Stroh. Und wenn wir das mal versuchen in Beziehung zu setzen, auf das, was uns jetzt betrifft, wenn Paulus sagt, also ein anderer baut auf das Fundament, was ich gelegt habe, jeder sieht zu, wie er darauf baut, und zwar mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu oder Stroh, dann sagt er nichts anderes als, jeder kann mitmachen, absolut jede und jeder kann mitmachen. Hast du Gold, machst du mit. Hast du Edelsteine, machst du mit. Kannst du in den Wald gehen und Holz schlagen, machst du mit. Könntest du vielleicht wenigstens ein bisschen Gras ummähen und es beim Trocknen umdrehen, machst du mit. Und wenn du eine Ernte einfährst und da bleibt was übrig, machst du mit. Jeder kann mitmachen. Niemand ist ausgenommen. Und da müssten wir uns vielleicht fragen, was könnte das jetzt praktisch für uns bedeuten? Das Ziel, das Paulus dabei im Blick hat, ist, dass das Reich Gottes sich erweitert. Und damit meint er, dass Menschen gläubig werden, dass sie die Liebe Gottes erfahren, dass sie Vergebung finden, dass sie Gemeinschaft in einer Gemeinde finden und dass Gott in der Welt bekannt wird. Und das erfordert aus seiner Sicht, dass alle Menschen in irgendeiner Form dabei mitwirken. Er geht ja davon aus, anders als es vielleicht heute manche fühlen, er geht davon aus, dass jeder dazu etwas tun kann und dass jeder etwas dazu beitragen kann. Bei den ersten drei Dingen erscheint das noch relativ einfach, ist es aber in Wirklichkeit auch nicht. Denn wenn wir an die Wertgegenstände, also an die materiellen Wertgegenstände unseres Lebens denken, ist es tatsächlich ein komplizierter Prozess, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, möchte ich eigentlich etwas von meinem Materiellen in Gott investieren? Möchte ich etwas um Gottes Willen weggeben? Und viele Menschen haben damit Mühe. Nicht alle haben damit Mühe, aber viele haben damit Mühe. Und wir lutherischen deutschen Christen haben damit eine Monstermühe. Es gehört zu den unaussprechlichen Dingen seit Einführung der Kirchensteuer, dass Gemeinden sagen, wir brauchen Geld, gib es uns. Oder ein bisschen feiner formuliert, also es ist vielleicht eine Möglichkeit, dass du einen Teil des Geldes, was du verdienst, möglicherweise ganz vielleicht auch auf unser Gemeindekonto überweist. Denn wir wollen damit etwas Gutes tun. Das ist kompliziert. Deswegen sage ich das auch gar nicht. Ich stelle fest, in unserem Text verwendet Paulus die Chiffre Gold, Silber, Edelsteine dafür, dass Menschen vom Besten, was sie besitzen, etwas hergeben, um Gott damit zu dienen. Und mir ist aufgefallen, das fand ich einen interessanten Gedanken, dass für manche Menschen von uns gar nicht Geld das Beste ist, was sie haben. Nicht das Wertvollste ist, was sie haben. Wir würden vielleicht übereinstimmen, dass Geld, Gold, Besitz schon etwas ist, was uns was bedeutet und was wir auch gern haben. Jeder von uns ist wahrscheinlich auch gern reich, wenn es denn möglich ist. Aber etliche von uns würden, glaube ich, formulieren, Geld ist gut, meine Zeit ist viel wertvoller. Wenn ich an das Wertvollste meines Lebens denke, ist es eigentlich Zeit. Denn davon habe ich ganz wenig. Ich habe vielleicht viel Geld, weil ich viel arbeite, aber Zeit, von meiner Zeit bekommst du nichts. Die kann ich und will ich dir gar nicht geben. Dir als Mensch nicht und Gott vielleicht auch nicht so gern. Denn sie ist so knapp. Und ich priorisiere sie so eng. Ich hätte gern mehr Zeit für meine Kinder, für die Partnersuche, für Shopping oder Urlaub. Oh, Urlaub, ich hätte gern Urlaub. Dafür hätte ich gern Zeit. Und deshalb kann ich von meiner Zeit wenig hergeben. Deswegen arbeite ich auch am Sonntag und am Samstag in einem zweiten Job. Paulus sagt hier, wenn jemand baut mit Gold, Silber, Edelstein, mit dem Wertvollsten, was sie oder er hat, ist das eine der Möglichkeiten. Die zweite Möglichkeit sind die anderen Dinge, sind die, die man sich durch einen Prozess, durch einen Plan erwerben kann oder die sogar Abfallprodukte unseres Lebens sind. Und ich, weil das schwierig ist, das von anderen zu erzählen, möchte ich euch von einem Abfallprodukt meines Lebens erzählen heute. Dann wird vielleicht etwas deutlich, wie das aussehen kann. Es ist euch vermutlich nicht klar, aber ich kenne mich mit Maschinen gut aus. Und ich habe vor ein paar Jahren, weil ich angefangen habe, meine Schuhe selbst zu machen, also bin ich noch am Anfang dessen, das sind keine selbstgemachten Schuhe, die hat eine berühmte Sportschuhfirma hergestellt, habe ich angefangen, mir Schuhe selbst zu machen und habe mir dafür eine Spezialledernähmaschine gekauft. Also ich habe mehrere Ledernähmaschinen, aber ich habe eine Spezialledernähmaschine und die wurde in den 50er, 60er Jahren hergestellt und danach nicht mehr. Aber es ist die beste Nähmaschine für diese eine Aufgabe. Und als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, habe ich gedacht, ich kaufe mir mal eine, habe die gebraucht gekauft, habe gemerkt, oh, die funktioniert nicht ganz richtig und dann habe ich angefangen, sie zu zerlegen, sie wieder schön zu machen, sie wieder zusammenzubauen, nun konnte ich das. Und dann habe ich festgestellt, dass es weltweit fast keine Menschen gibt, die sich damit auskennen. Und dann habe ich in Foren geschrieben und plötzlich tauchten bei mir bim bim überall Nachrichten auf von Leuten, die sagten, könntest du mir helfen, zu so einer Nähmaschine zu kommen und könntest du sie vielleicht vorher für mich mal durchsehen. Ja, ich bin Pastor, ich habe Zeit, also habe ich gedacht, ein Abfallprodukt meines Lebens könnte ja sein, dass ich das mal tue. Also habe ich 3 Maschinen allein nach Kalifornien verschickt. An einen orthopädischen Schuhmacher in Nordkalifornien. Einen der wenigen orthopädischen Schuhmacher in den gesamten USA, der das so richtig kann. Und dem habe ich 3 Maschinen überarbeitet und ich habe welche nach Italien geschickt und so weiter und so weiter. Und im Moment bin ich gerade mit einer Frau in Uganda im Kontakt. Das ist eine Kleinunternehmerin und die hat nicht wirklich Geld, aber sie macht ein schönes kleines Unternehmen für Lederwaren. Und sie hat mich gefragt vor einiger Zeit, also schon vor Monaten, könntest du mir helfen, zu einer Maschine zu kommen? Und ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Dann hatte ich meinen Unfall. Und sagte, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals wieder sowas machen kann. Da braucht man nämlich seine Fingerchen. Und jetzt habe ich ihr geschrieben. Ich kann das wieder machen. Und dann habe ich einen Plan gemacht mit Imke gemeinsam. Wir haben so ein Spendenkonto und ich habe gesagt, 350 Euro muss man für so eine gebrauchte Maschine bezahlen, inklusive Versand. Die sind nicht so wahnsinnig teuer für solche Maschinen. Das spenden wir. Das spendieren wir ihr. Und ich lasse die Maschine zu mir kommen und dann werde ich sie general überholen. Kann ich ja. Eine der wenigen, die das können. Und dann muss sie die Maschine aber auf ihre Kosten abholen lassen bei uns. Werden 700 Euro, um die Maschine von hier nach Uganda zu schiffen. Aber das wird sie zusammenbringen, das weiß sie schon. Sie hatte schon gespart für eine Maschine. Sie hat ja nicht zu hoffen gewagt, dass sowas passieren würde. Und da habe ich gedacht, als ich den Text gelesen habe, das ist was vom Stroh meines Lebens. Ich habe was ganz anderes geerntet. Es ging mir nicht um diese Maschinen und dass ich die jetzt überholen könnte. Ich wollte doch Schuhe machen lernen. Aber es ist übrig geblieben. Und jetzt stelle ich dir die Frage, was bleibt übrig in deinem Leben, mit dem du was richtig Gutes anfangen könntest? Wo du etwas kannst, was du vielleicht aus einer völlig anderen Motivation gelernt hast. Das sind vielleicht nicht die hohen Dinge von Gold, Silber und Edelstein. Das ist nicht das Allerbeste, was du kannst, aber etwas, was du vermagst und was du investieren könntest in Liebe zu Menschen, uneigennützig handelnd, dich verschenken mit dem, was du sowieso kannst, wo du nicht drauf gezielt hast und nicht gesagt hast, eines Tages werde ich mal die beste Kaffeekocherin Schleswig-Holsteins, die beste Person, die einen Besen bedienen kann oder mit einem Menschen telefonieren, der gerade einsam ist oder einen Einkauf machen. Es ist einfach so passiert und im Alter von 10 Jahren hast du halt einkaufen gelernt. Aber jetzt könntest du es ja tun, oder? Paulus geht davon aus, dass diese Dinge alle stattfinden zur Ehre Gottes und dass es ein Teil des Baus an seinem Reich ist, wenn du Stroh, Abfallprodukt deines Lebens oder vielleicht ein bisschen besser, Heu, etwas, was du planvoll tust, aber was du einfach so tun kannst, mähen, trocknen, weggeben. dass du das investierst in Menschen, in Gottes Liebe zu den Menschen. Und dann sagt er, es wird am Ende alles klar werden. Und jetzt kommt das Verwirrende, weil wir nur an Holz, Heu und Stroh denken beim Feuer, aber es ist gar nicht so gemeint. Denn auch Gold, auch Besitz wird am Ende, wenn Gott prüft, was Bestand hatte aus deinem Leben, wird auch ein Goldbarren, ein Kilo in deinem Garten vergraben, vielleicht gar keinen Bestand haben. Wird vom Feuer verzehrt werden, von dem Paulus hier redet, von dem prüfenden Feuer. Für ihn ist das so eine Metapher für Feuer brennt und es bleibt etwas übrig, was Bestand hat, was Wert hat. Da geht es aber nicht um das Materielle, sondern um das, was in Gottes Augen Wert hat. Und wenn du dich in ein misshandeltes Kind investierst, weil du Pädagogin bist in einer Kindereinheit, in einer Kindereinrichtung, und du verschwendest deine Liebe, das Liebesstroh deines Lebens, das, was du noch über hast, nach deiner Familie und nach wem immer dir wichtig ist, und das verschwendest du an dieses Kind, dann wird es übrig bleiben. Das wird, sagt Paulus hier, das wird, wenn das Feuer alles offenbart, wird das noch da sein. Wird bis in alle Ewigkeit eine Freude sein. Diese Freude endet nie. Deshalb liebe ich es, wenn ich mich mit meinen Möglichkeiten in Menschen investieren kann, weil es eine Freude ist. Und Paulus geht ja auch nicht davon aus, dass du dich abmühen musst, um das zu tun. Es geht ihm ja nicht darum, dass du dir etwas abwürgst und ganz mühsam und du zählst deine mühsam ersparten Euros und dann würgst du dir 2 Euro ab und wirfst sie in die Kollekte. Das ist nicht der Plan. Es geht um die Freude am Reich Gottes. Es geht um die Freude dessen, was er tun wollte damals. Er hat das gern getan. Und die Frage an dich ist, was könnte ein Ausdruck deiner Liebe und deiner Leidenschaft und deines Glücks über Jesus sein? Und könntest du von dem etwas weitergeben und sei es das Stroh deines Lebens oder meinetwegen auch das Gold deines Lebens? Gibt es da etwas? Hast du etwas, was du teilen möchtest, wo du Glück empfindest, wenn du es tust? Imke und ich spenden an verschiedenen Stellen unser Geld. Wir machen es gern. Und wir machen es wahnsinnig gern. Ich würde gern noch mehr Geld spenden. Das ist vielleicht absurd, aber es ist so. Wenn ich an, zum Beispiel, ich überweise an 2 Pastoren in Afrika, überweise ich Geld. Jeden Monat. Und wir haben diese Summe so Stück für Stück erhöht. Und ich weiß gar nicht, ob die mehr gebraucht hätten, aber ich habe es gern getan. Es hat mir Freude gemacht. Und vielleicht findest du etwas, was du gern tust. Und Paulus sagt dazu, es wird sich am Ende zeigen, das, was bestehen bleibt, wird einen Lohn haben, aber auch wenn es nichts war. Und das ist das Entlastende und mit dieser Entlastung möchte ich dich heute aus dieser Predigt entlassen. Die Entlastung ist, er sagt, das Feuer wird es prüfen, du bist gerettet, wenn auch wie durchs Feuer hindurch. Klar, da wird nochmal drüber geguckt und wie war es denn nun? Und dann wird der Zeitlauf deines Lebens einmal vorgespult, schlump, und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Gerettet bist du, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Du wirst nicht gerettet, weil du was gespendet hast. Du wirst nicht gerettet, weil du vom Stroh deines Lebens was abgegeben hast. Und auch deine Edelsteine werden dich nicht retten. Gerettet bist du um Jesu Willen. Jetzt geht es um die Frage, hast du Lust, hast du Freude, könntest du vielleicht Freude dabei finden, von dem, was du bist und was du hast, etwas ins Reich Gottes zu investieren. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.